PMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Einmal im Monat ist es soweit. Die Periode steht an. Bei mir sammelt sich Wasser im Körper und manchmal habe ich echt starke Kopfschmerzen. Es gibt aber auch Frauen, die berichten in den Tagen vor oder während der Periode bzw. beim Eisprung bewegungsunfähig zu sein und dass Schmerzen kaum auszuhalten wären, trotz Schmerzmittel. Sie haben oft auch Verdauungsprobleme, Rückenschmerzen und Schmerzen beim Sex. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, heute sprechen wir über Endometriose, eine Erkrankung, die oft im Verborgenen bleibt, die aber Millionen von Frauen betrifft. Weil die Beschwerden so unterschiedlich sind, spricht man übrigens auch oft vom Chamäleon der Gynäkologie. Und damit hi und herzlich willkommen zu PMS, Podcasting My Sanity. Schön, dass ihr übrigens zuhört. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst mir doch gerne 5 Sterne. Das hilft mir wirklich sehr. Bisher habe ich mich für den Podcast mit vielen MedizinerInnen und ForscherInnen getroffen. Für dieses Thema war es mir besonders wichtig, mit einer Betroffenen über diese chronische Erkrankung zu sprechen. Und deshalb freue ich mich total, dass Emily Knafel heute hier ist. Sie berichtet auf Instagram als Emilushka schon ganz lange über ihr Leben mit Endometriose, ADHS und Panikattacken. Für Emily war ihre Periode schon immer mit Schmerzen verbunden, die aber durch das Einnehmen der Pille lange unterdrückt wurden. 2022 hat sie die Pille abgesetzt und sich nach einem Gespräch mit ihrem Frauenarzt entschieden, einen Endometriose-Spezialisten zu konsultieren. Nach einer Bauchspiegelung wurden bei ihr Endometrioseherde entdeckt und auch gleich entfernt. Keine Sorge, was das genau ist, das erfahrt ihr gleich im Gespräch. Im Anschluss hat sie dann für ein Jahr eine Hormontherapie gemacht und diese dann im Dezember 2023 beendet. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, warum sie die Therapie beendet hat, wie sie mit der Endometriose-Informationsflut umgeht, was ihr hilft, wenn die Schmerzen nicht mehr auszuhalten sind und natürlich vor allem, wie es ihr heute damit geht. Zum Abschluss schauen wir noch auf einen Mythos, der sich wirklich stramm hält. Die Endometriose-Beschwerden hören auf, wenn man schwanger wird. Also dranbleiben. Ganz wichtig, bevor wir reinstarten, Emily spricht hier nur über ihre individuellen Erfahrungen. Das ersetzt natürlich niemals einen ärztlichen Rat. Wenn ihr euch weiter einlesen wollt, schaut doch gerne mal in die Shownotes. Da habe ich euch hilfreiche Links und Literatur verlinkt. Aber jetzt erstmal genug gesagt, let's go! Hallo Emily, ich freue mich total, dass du dir heute Zeit genommen hast und da bist. Kannst du dich einmal für die Leute, die dich noch nicht kennen, kurz vorstellen?
Mache ich sehr gerne. Also erstmal hi, danke für die Einladung. Ich bin Emily. Wir sitzen hier gerade in Berlin und genau da wohne ich auch. Mhm. Ich wohne zusammen mit meinem Freund und meinem Hund und bin original aus München und bin vom Beruf her Influencerin, mache so Aufklärung über psychologische Inhalte, habe selber auch Psychologie studiert und danach noch eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht. Und was mich eigentlich hauptsächlich da antreibt, ist dann auch eben meine eigenen Diagnosen. Mhm. Und deswegen bin ich auch heute da.
Ich denke, mittlerweile können viele was mit dem Begriff Endometriose anfangen. Jetzt bist du selbst keine Medizinerin, beschäftigst dich aber unfassbar viel mit dem Thema. Kannst du die Erkrankung und ihre Ursachen einmal kurz mit deinen eigenen Worten erklären?
Ja, mache ich sehr, sehr gerne. Das Thema ist ja, wenn man eine chronische Erkrankung hat, die ich auch habe, dann wird man unfreiwillig zur provisorischen Ärztin, weil es einfach noch nicht so viele Informationen darüber gibt. Mhm. Endometriose ist eine Erkrankung, die weibliche Personen haben oder Personen mit Uterus haben. Mhm. Und das ist super strange, wenn ich ehrlich bin, weil es passiert was gar nicht passieren sollte. Und zwar wächst außerhalb von der Gebärmutter-ähnliche Schleimhaut im Körper und wuchert dort regelrecht. Und das ist halt super schmerzhaft. Mhm. Und ja, das ist eigentlich so, was die Krankheit im Groben ist. Man weiß aber auch nicht genau, wie und warum. Und was das Hauptsymptom ist, ist eigentlich jetzt bei mir unfassbare Schmerzen. Also teilweise zyklusabhängig, aber auch zyklusunabhängig. Und das ist ganz schön fies.
Du beschäftigst dich ja auf Instagram auch viel mit dem Thema und erzählst aus dem Alltag und aus deinem Leben mit Endometriose. Du hast mehrere Highlights zu dem Thema auf deinem Profil gespeichert. Und beim ersten Highlight, quasi der ersten Story vom August 2022, erzählst du, dass du gerade auf dem Weg zum Endometriose-Spezialisten bist. Warum bist du damals hingegangen und welche Symptome hattest du?
Erstmal finde ich es unfassbar, dass du das nachgeguckt hast und weißt, weil ich mir dachte gerade so, oh mein Gott, was habe ich im Internet hochgeladen? Um was geht es jetzt? Aber ja, genau, da war ich auf dem Weg zum Endometriose-Spezialisten. Ich habe meine Periode, seit ich 14 bin, glaube ich. Ich bin jetzt 25, also schon ein paar Jährchen. Oder ich glaube sogar jünger, 12 oder 13, ich weiß nicht mehr genau. Aber ich hatte schon immer super starke Unterleibsschmerzen. Also während der Periode ist ja ganz normal, in Anführungsstrichen, dass man Schmerzen hat, wird einem ja so suggeriert. Ja, ein gewisser Schmerz ist auch dabei, weil wir ja diese ganze Gebärmutterschleimhaut, die sich aufgebaut hat, abstoßen, wenn wir keine Kinder bekommen. Und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, sind Schmerzen gleich Endometriose oder nicht. Aber meine Schmerzen waren einfach so stark, dass ich nicht mehr weiter wusste. Mhm. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine hormonelle Therapie und also habe keine Pille genommen oder irgendwas anderes in dieser Art zur Verhütung. Und habe einfach gemerkt, es geht nicht mehr. Also diese Schmerzen, die können nicht normal sein. Die beste Geschichte, die es dazu gibt, ist eigentlich, dass ich auf einer Hausparty war. Und ich hatte nicht meine Tage. Und auf einmal war ich auf der Toilette und ich hatte so dolle Schmerzen in dem Bereich, so hinter der Gebärmutter, das nennt man so in dem Dammbereich, dass ich zusammengebrochen bin auf dem Boden.
Wow.
Also ich lag auf dem Boden dieser Party, dieses Badezimmers und war so, ich will nur noch weg. Also es war ganz schlimm. Das gepaart auch mit Problemen mit der Haut, Ernährung. Also da sind so viele Sachen mit reingeflossen. Und dann habe ich irgendwann meinem Frauenarzt gesagt, irgendwie, das kann doch nicht normal sein. Und da meinte er, ja, es kann schon sein, dass sie Endometriose haben. So, wir haben jetzt so viele Sachen getestet. Vielleicht sollten sie mal zum Spezialisten. Und dann wurde ich zum Spezialisten geschickt.
Und wie war es für dich, als du dann die Diagnose erhalten hast?
Ja, da ist tatsächlich, also da sind relativ viele Zwischenschritte noch dazwischen, weil die Diagnose wird einem ja nicht direkt beim Spezialisten gestellt. Also es kommt drauf an, ob man das sehen kann in einem Ultraschall oder nicht. Und in meinem Fall konnte man es nicht sehen. Okay. Und dann habe ich erstmal einen Termin bekommen zur Bauchspiegelung, weil anders konnte man es bei mir nicht feststellen. Und genau, da bin ich ins Krankenhaus und hatte diese Bauchspiegelung. Und dann kam die Diagnose. Und das war eine Erleichterung, aber auch ein Schocker.
Bauchspiegelung hört sich schmerzhaft an.
Ja, wild auf jeden Fall. Weil erstmal denkt man sich so, was ist das eigentlich? Ich habe es auch die ganze Zeit vertauscht. Alle meine Freunde meinten, nee, Emily, das ist eine Bauchspiegelung, die du bekommst. Also im Endeffekt ist es so, dass man eine, das heißt Laparoskopie in der medizinischen Sprache, da geht eine Minisonde durch den Bauchnabel, wird eingeführt und noch in anderen Stellen, soweit ich weiß. Und mit der leuchtet man den Unterleib aus. Und da guckt man, ob Endometrioseherde zu finden sind. Und die werden dann auch direkt mit entfernt. So, also je nachdem, wohin man geht. Aber man möchte natürlich mehrere OPs vermeiden. Und ja, es war nicht angenehm, dass in der Vollnarkose findet das statt. Das ist auch stationär. Manche bieten das ambulant an, da ratet man aber von ab, weil danach ist man schon ziemlich geschlaucht.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einem Procedure, wo man lieber noch ein bisschen Zeit braucht zum Auskurieren.
Ja.
Gibt es denn eigentlich Symptome, also andere Symptome, die du jetzt nicht hattest? Also ja, Schmerzen, aber was ist vielleicht noch so typisch für Endometriose?
Ich finde diesen Begriff so toll, das Chamäleon der Gynäkologie wird die Endometriose genannt, weil man das einfach nicht richtig greifen kann bisher, was alles wirklich damit reinspielt. Man hat ein paar Faktoren inzwischen bestimmen können. Das ist einmal, wie gesagt, diese Schmerzen. Auf der anderen Seite ist das Probleme mit der Verdauung. Endobelly nennt sich das auch. Das ist ein sehr starker Blähbauch. Probleme mit dem Wasserlassen kann passieren. Teilweise auch bei jeder Art von Stuhlgang auch kann das passieren. Schmerzen beim Sex. Und teilweise ist auch die Unfruchtbarkeit ein Symptom. Also nicht alle Personen, die Endometriose haben, sind unfruchtbar. Aber viele Personen, die mit Unfruchtbarkeit zu kämpfen haben, sind Endometriose-Betroffene.
Ja, Wahnsinn, was da irgendwie alles auf uns Frauen wieder zukommt. Und dann wird gesagt, ja, das sind ja ganz normale Symptome, wenn du deine Periode hast zum Beispiel.
Ja, also ich glaube, ich könnte auch ein ganzes Buch über Medical Gaslighting schreiben. Ist ja bei Frauen auch ein super großes Thema, dass einfach dadurch, dass wir so lange nicht in der Medizin berücksichtigt worden sind, super starke Probleme haben, in unseren eigenen Körper hineinzuhören, weil es auch einem so lange abgesprochen wurde. Also ich meine, wie oft wurde uns gesagt, so ja, beim Sport ich kann, ich habe meine Periode. Und so, ach Quatsch, du simulierst nur und so. Und dann hat man das ja auch teilweise seinem eigenen Vorteil genutzt. Also es ist eine ganz ambivalente Situation, die wir da im Aufwachsen bekommen mit unserem Körper. Deswegen bin ich froh, dass es langsam besser wird.
Einmal ganz kurz für die, die es nicht wissen, Medical Gaslighting bezeichnet das Phänomen, dass ÄrztInnen Symptome von PatientInnen nicht richtig ernst nehmen und sie dadurch verunsichern. Hattest du denn auch das Gefühl von Medical Gaslighting, also dass deine Symptome irgendwie runtergespielt wurden oder dass du vielleicht auch dir selbst eingeredet hast, das ist vielleicht gar nicht so schlimm?
Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist eine ganz interessante Entwicklung entstanden. Und zwar hatte ich eine Frauenärztin und hatte dadurch, also ich hatte Probleme mit meinem Körper, mit irgendwelchen Sachen und da bin zu ihr gekommen und habe ihr gesagt, ja, ich habe Schmerzen und ich weiß nicht genau, was es ist. Und hat sie gesagt, ach Quatsch, das ist doch nicht so schlimm. So, habe ich auch manchmal, das kann passieren. So, nimm einfach ein Ibu und dann wird's besser. Und ich habe mich absolut nicht gesehen gefühlt zu dem Zeitpunkt und hatte damals was ganz anderes, was sie aber auch einfach nicht erkannt hat, weil sie auch nicht die Notwendigkeit gesehen hat, mich anzugucken. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich gehe jetzt nur zu männlichen Ärzten, männlichen Gynäkologen, weil die können meinen Körper, die können nicht wissen, was in meinem Körper passiert, weil die haben keinen Uterus. So die meisten, also zu denen, die ich gegangen bin, hatten keinen. Und dann wurde das alles so medizinisch betrachtet und da habe ich mich viel wohler gefühlt, weil ich konnte meine Symptome genau beschreiben und diese Person muss ja Fachkenntnisse dafür haben und mich dementsprechend behandeln. Und der Erste hat das nicht wirklich gesehen. Also ich habe ganz lange hormonelle Therapien testen müssen, in Anführungsstrichen, bis mir dann gesagt wurde, okay, wir testen jetzt mal dich auf Endometriose. Aber das war schon wirklich ein ordentliches Stück. Und dann wurde ich auch noch richtig schön gegaslightet beim Aufwachen nach der OP.
Oh, wow.
Da wurde mir nämlich gesagt, ja, sie haben Endometriose, auch nicht wenig. Die einzigen Möglichkeiten, die sie jetzt haben, ist, entweder sie nehmen die Pille oder sie werden schwanger.
Wow. Okay.
Ja, dann habe ich auch erstmal geheult.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Wie ging es dann weiter? Wie bist du damit umgegangen?
Ich war erstmal super wütend und habe aber dann sehr schnell erkannt, okay, der Mann ist in seinem Fach, also er ist ein Chirurg. So, der ist kein Psychotherapeut, noch kein Psychologe. Das war jetzt nicht persönlich von ihm gemeint. Ich habe versucht, erstmal diesen Satz von mir so ein bisschen wegzunehmen, weil sowas halt einem natürlich auch im Kopf nach. Ne? Allein, dass ich es jetzt noch weiß, bedeutet ja, dass es mich irgendwie berührt hat. Dann habe ich ihn gefragt, was gibt's denn dann für Möglichkeiten? Er hat mir die dann aufgezählt und dann habe ich für mich sehr schnell festgesetzt, okay, ich wollte eigentlich nie mehr Hormone nehmen, aber er hat mir das so plausibel verkauft, was auch sinnvoll war in dem Moment, dass ich mich dann für die Hormontherapie entschieden habe.
Im Zuge des Medical Gaslighting hatte ich auch gelesen, dass vom Auftreten der ersten Endometriose-Symptome bis zur Diagnosestellung im Durchschnitt 7,5 Jahre vergehen. Bei PatientInnen mit unerfülltem Kinderwunsch sind es etwa 3 Jahre und bei SchmerzpatientInnen bis zu 10 Jahre. Unglaublich langer Zeitraum. Wie war das denn bei dir, also so kurz vor der OP insbesondere? Hast du dich das auch gefragt, ob du dir selbst was einredest, beziehungsweise ob die Schmerzen wirklich so krass sind?
Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass ich die halt schon die ganze Zeit hatte und irgendwie das alles so normalisiert war, habe ich echt Selbstzweifel gehabt, ob ich gerade überreagiere. Das ist total schwierig, weil dadurch, dass ich habe eine begleitende Angststörung in meinem ADHS-Bild und da ist man oft sehr, man neigt zur Hypochondrie, sagen wir es mal so. Und dann bildet man sich oft Sachen ein, beziehungsweise ist sehr genau mit den Symptomen seines Körpers. Und aber auch sogar unabhängig von dieser Angstgeschichte war es trotzdem so bei auch anderen Betroffenen, dass die alle total die Befürchtung hatten, so was ist, wenn ich mir das einbilde. Und ich habe zum Glück diese OP irgendwie so schnell ausmachen können, nachdem ich bei diesem Spezialisten war, dass ich gar nicht so lange Zeit hatte zwischen, okay, sie haben Verdacht auf Endometriose und wir machen jetzt die OP. Da hatte ich nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken. Aber es gab Tage, und das weiß ich auch noch, das ist auch in meiner Insta-Story drin tatsächlich, da habe ich auch gesagt, ich habe so Schiss, dass ich mir das einbilde und dass ich dann eine total krasse OP gerade auf mich nehme mit dem Resultat, ja, da ist gar nichts. So, was natürlich eigentlich auch voll ein toller Outcome wäre, weil dann würden sie vielleicht was anderes finden oder man könnte an anderen Stellen gucken. Aber ja, man ist da so schon fast indirekt manipuliert von diesem, Frauen haben einfach Schmerzen während der Periode, dass man da sich schon hinterfragt. Also das war auf jeden Fall ein Thema.
Ja, mir hat letztens auch eine Freundin erzählt, dass sie das für total normal gehalten hat, bis sie dann mit anderen Frauen auch ein bisschen mehr darüber gesprochen hat, die dann gemeint haben, nee, das ist eigentlich nicht so normal, ja, so krasse Schmerzen zu haben, ne? Ja. Also kein Schmerzmittel hilft und so weiter. Und dann kam auch leider die Diagnose Endometriose.
Ja, ja.
Wie gehst du eigentlich mit den vielen Empfehlungen und Eindrücken um, die so täglich auf dich einprasseln? Also sowohl von ÄrztInnen als auch von deiner Community?
Das ist eine gute Frage. Ich habe nach der Diagnosestellung in einem wissensdurstigen Anfall, würde ich jetzt mal sagen, gesagt, ja Leute, schickt mir mal eure Tipps, was habt ihr gemacht nach eurer Diagnose? Das ist rückwirkend ein bisschen Fehler gewesen, weil ich bin wirklich mit so vielen Tipps konfrontiert worden und so vielen Empfehlungen, aber auch so vielen Leidensgeschichten, dass ich gar nicht mehr klar kam und ich auch einfach ich lag auf der Couch, ich weiß es noch, nach dieser Bauchspiegelung ist man auch echt ganz schön gerädert am Anfang und ich habe einfach angefangen zu heulen und habe gesagt, ey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Es gibt so viel Angebot, aber dann wieder auch keins, weil es gibt keinen eindeutigen Weg. Und das kommt bei mir in Wellen. Also auch dieses Thema, wie ich mich mit der Endo auseinandersetze, ist bei mir total abhängig von auch der Zykluszeit, weil vor der Periode und während der Periode bin ich natürlich viel stärker in dem Thema drin, weil ich dann auch eben viel mehr von den Symptomen spüre. Und in der Zeit beschäftige ich mich dann auch mehr damit. Aber ich habe versucht, so ein bisschen Schritt für Schritt meinen eigenen Weg zu gehen. Also ich habe Dienogest genommen. Das ist das, was man, diese Hormontherapie. Und die habe ich dann nach einem Jahr abgesetzt, weil dann irgendwann gesagt wurde, ja, die Behandlung ist eigentlich abgeschlossen und wenn sie es gut vertragen, können sie es weiterverwenden. Wenn nicht, dann nicht. Und mir ging es ab dem Zeitpunkt halt super schlecht. Und seitdem bin ich komplett hormonfrei. Und da ging der Dschungel für mich erst so richtig los. Weil mit dieser Pille war es für mich, ist es eine Pille, die aber keine zugelassene Verhütung ist, weil sie einfach ein Medikament ist, deswegen darf man sie so nicht nennen. Und damit war eigentlich total viel schon so abgesägt. Das war so, okay, perfekt, ich nehme das und damit ist Deckel drauf. Tschüss. So, schön, Problem, unter den Teppich. Ja, nicht damit auseinandersetzen. Und dann ging es mir aber psychisch so schlecht im Laufe dieser Einnahmen. Am Anfang ging es mir super gut und ich habe auch allen gesagt, ich vertrage das total toll und endlich mal Hormone, die ich vertrage, weil ich habe in der Vergangenheit halt also alle Hormontherapien waren komplette Katastrophe bei mir. Und dann wurde es halt immer schlimmer und immer schlimmer und habe ich auch noch Akne bekommen. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen und jetzt muss ich diese Therapie beenden und das hormonfrei testen oder anders testen. Und da ging es dann erst richtig los.
Ich habe auch ein Reel von dir dazu gesehen.
Ja, wo ich wahrscheinlich heule im Auto.
Ja, und dass du dich dann entschieden hast, da aufzuhören mit der Hormontherapie. Und was waren so die konkreten Gründe? Also wirklich, dass du dich nicht mehr so wohlgefühlt hast in deinem Körper?
Ja, also es gab mehrere Gründe. Zum einen dieses Thema, die Schmerzen waren weg. Das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Die waren total in Zaum gehalten. Ich hatte ja auch gar keine Blutung mehr. Durch dieses Dienogest nimmt man Gelbkörperhormone zu sich und dann stoppt das alles. Also dann wird keine Gebärmutterschleimhaut aufgebaut. Es kommt dieser Zyklus nicht zustande. Gebärmutterähnliches Schleimhautgewebe kann dann da auch nicht großartig bluten, beziehungsweise man merkt es nicht. Und damit war für mich ja da alles gesorgt. So schmerztechnisch konnte ich perfekt dieses Thema so lassen. Aber dann ging es mir halt auch mit ganz vielen psychischen Aspekten nicht gut. Und ich hatte eine gedrückte Stimmung, während ich diese Pille genommen habe. Ich habe Akne bekommen. Ich habe meinen Körper nicht mehr gespürt. Das war ein ganz komisches Gefühl. Ich hatte gar kein Körpergefühl mehr. Also für mich war es wie taub. So alles in meinem Unterleib. Normalerweise man spürt ja so, okay, irgendwie vielleicht geht meine Periode los oder so Zyklen merkt man ja irgendwie als Frau. Und ich hatte, da war einfach tote Hose. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe nichts mehr gespürt. Ich habe auch nichts mehr gewollt. Ich war so, lasst mich alle in Ruhe mit dem Thema. Weil diese Pille ja auch die Wechseljahrsymptome vorgaukelt. Also da wird ja, das Östrogen ist ja genau das, was dafür sorgt, dass wir so diese Herde haben, die so stark bluten. Und mit diesem Dienogest wird eben der Östrogenspiegel nach unten gesenkt. Beziehungsweise da wird halt gar kein Östrogen zugeführt, sondern nur Gestagene. Und die wirken androgen, also das halt auch männlich. Und sogar meine Pille wirkt sogar eigentlich anti-androgen, glaube ich. Also das ist eigentlich extra so gemacht, dass die noch so ein bisschen Weiblichkeit einem lässt. Aber da war bei mir gar nichts mehr. Und ich habe mich einfach wirklich gefühlt, wie als wäre ich jetzt in der Menopause und ist auch alles jetzt damit so fertig.
Ja.
Und ich habe auch Haare verloren. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht mir alles hier zu weit.
Ja. Kann ich mir vorstellen. Du hast ja von hormonfreien Therapien gesprochen. Welche Möglichkeiten gibt es da?
Es gibt ganz viele unterschiedliche. Das Tolle an der hormonfreien Therapie, was ich so schön finde, ist, dass die Personen, die das anbieten, alle gegenseitig nicht in Konkurrenz stehen, wie oft ÄrztInnen untereinander. Die sagen dann oft, ach, das ist total Quatsch, was der dir gesagt hat, nimm doch das. Der andere sagt, nee, nimm das. Mhm. Und in der hormonfreien Therapie ist es so schön, dass die alle miteinander sind. Mhm. So, also ich will auf gar keinen Fall diese hormonelle Therapie irgendwie verteufeln, weil mir hat die auch sehr geholfen in dem Moment. Und wenn das für Leute gut funktioniert, ist es wirklich toll. Mhm. Ich war einfach nur, ich habe mich so aufgehoben gefühlt, als ich mir so einen Plan erstellt habe. Ich habe mehrere Bücher über Endometriose zu Hause und habe mal geguckt, was die Leute so machen. Und dann habe ich gesehen, okay, Osteopathie machen manche, traditionelle chinesische Medizin. Mhm. Die setzen sich viel mit dem Mikrobiom auseinander, auch mit dem Bauch und was für Nahrungsmittelunverträglichkeit man vielleicht hat. Mhm. Die arbeiten mit ätherischen Ölen. Und dann habe ich halt angefangen, mir zu suchen, okay, wir machen jetzt erstmal Step by Step. So, ich suche mir Osteopathie. Meine Schwester ist da gerade in der Ausbildung auch für das Thema. Das heißt, ich habe da schon einen Bezug zu. Mhm. Ich habe auch sehr viele positive Erfahrungen mit dem Thema gemacht. Und traditionelle chinesische Medizin fand ich immer super spannend und habe mich darüber informiert und fand die Philosophie dahinter ganz toll. Mhm. Und dachte, ich mache die Sachen mal.
Bei manchen Frauen wird Endometriose auch erst diagnostiziert, wenn sie schwanger werden wollen und das irgendwie nicht klappt. Weil ein Symptom von Endometriose, wie du ja auch meintest, eine gestörte Fruchtbarkeit sein kann. Und ich habe gelesen, dass es bei bestehenden Schwangerschaften von Endometriose-PatientInnen häufiger zu Komplikationen kommen kann tatsächlich. Wurde dir das bei der Diagnose auch so vermittelt, beziehungsweise hat das auch eine Rolle für dich gespielt, außer der Satz, den der Arzt dir gesagt hat?
Ja, ist eine gute Frage, weil ich, um ehrlich zu sein, das Thema für mich bisher erfolgreich nach hinten geschoben habe. Mhm. Einfach nur aus dem Grund, weil ich durch die Präparate, die ich bisher genommen hatte, teilweise gar kein Gefühl hatte von, ich will Kinder haben. Mhm. Das hat sich jetzt im Verlauf mit den hormonfreien Therapien ein bisschen eingestellt. Aber die Ärzte sagen meistens so, probieren Sie es für ein Jahr und wenn es dann nicht klappt, dann kommen Sie nochmal. Ich habe aber in der Klinik tatsächlich eine Patientin kennengelernt, die war 2 Jahre jünger als ich. Und sie meint, ja, das ist jetzt schon ihre 3. OP und sie ist auch im Kinderwunschzentrum und ihr wurden schon diese ganzen Werte bestimmt und sie macht jetzt auch ICSI-Methode. Das ist diese Methode, mit der man halt ja künstlich befruchtet. Mhm. Und da, also ich war wirklich so schock. Ich war in dieser Klinik und war so, scheiße, jetzt habe ich das Thema auch noch. Also ich war, ich hatte wirklich gar keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist da, dass man trotzdem mit Endometriose Kinder bekommen kann. Und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt hier Panik schiebe, lasse ich es jetzt einfach mal auf mich zukommen. Ich bin mir dem Thema auf jeden Fall bewusst. Ich meine, ich bin 25 und früher war es ja sehr natürlich, dass wir früh Kinder bekommen haben. Jetzt zieht sich das natürlich alles weiter nach hinten. Mhm. Die biologische Uhr der Frau zieht sich nicht so nach hinten. Deswegen ist das schon ein Thema, mit dem ich mich auseinandersetze. Aber ich habe so gesagt, so ab 30, da wird es dann richtig präsent.
Wie bei den meisten Frauen ab 30, ja. Heutzutage zumindest.
Das stimmt.
Wie geht's dir heute, jetzt nach der OP, nach den Therapien mit all den Erlebnissen?
Ja, das ist eine gute Frage. Hättest du mich vor 3 Tagen gefragt, hätte ich gesagt, super schlecht, weil ich hatte meine Periode bekommen. Und die Tage, die ersten 3 Tage oder 2 Tage sind schon immer noch sehr heftig, muss ich gestehen. Aber was toll ist, ist, dass zum Beispiel bei mir Schmerzmittel inzwischen wieder funktionieren und anschlagen. Das haben sie vor der OP nicht. Also das war definitiv auch ein guter Grund, warum ich die OP gemacht habe, weil sie auch einfach die ganzen Endometrioseherde rausnimmt, die man sieht und die der Arzt gefunden hat. Und deswegen würde ich sagen, geht es mir definitiv besser, weil ich jetzt viel mehr auch über meinen Körper weiß und auch viel mehr weiß, was ich machen kann und ein bisschen mehr Bewusstsein für mich entwickelt habe. So. Und schmerztechnisch geht es mir auch besser auf jeden Fall. Es ist nicht perfekt, es ist meilenweit von perfekt. Das liegt aber leider auch an der Natur der Sache, weil es einfach noch so unerforscht ist. Aber ich weiß, dass die Wissenschaft da dran ist und dass es da immer mehr Richtung, ja nicht Genesung, weil das kann man nicht heilen, aber Richtung Behandlung geht.
Und das Aufklärung.
Ist, genau, und das ist das, was mich so glücklich macht, auch dass ich so hier sitzen darf, darüber sprechen darf. Das sind ja alles so Punkte, die schaffen einfach mehr Awareness. So 10% der Frauen haben diese Erkrankung in Deutschland geschätzt. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel höher. Das sind so viele Frauen. Das sind so, wenn du mit 10 Leuten, so eine Person hat das halt probably safe. So, das ist so krass. Und dass wir davon halt nichts wissen, zeigt halt, wie lange die Medizin damit gewartet hat. Und deswegen denke ich eigentlich, es kann jetzt nur besser werden.
Was muss sich denn deiner Meinung nach bei der Aufklärung, Forschung und vielleicht auch bei der medizinischen Versorgung in Deutschland dahingehend ändern?
Also zuallererst müsste man bei den Frauenärzten ansetzen, Ärzten und Ärztinnen ansetzen, weil normalerweise kommt man ja mit seinen Beschwerden zu dieser Person und nicht in Endometriosezentrum. Da wird man dann hingeschickt, wenn man eine kompetente Person hat am anderen Ende, die sagt, okay, das klingt so, als hättest du vielleicht das. Das wird jetzt besser und es gibt auch immer mehr Möglichkeiten für GynäkologInnen, sich weiterzubilden, soweit ich weiß. Und das ist schon mal ein guter Schritt. Aber die müssten es sehen. So, das ist so der allererste Schritt. Und ich finde tatsächlich, irgendwo ist es ja auch ein bisschen politisches Thema, weil es geht ja auch darum, wohin die Forschungsgelder fließen. Und dass man da auch wirklich Awareness schafft und sagt, Leute, wir brauchen genau da das ganze Thema, weil was ich ja wirklich eine absolute Frechheit finde, ist, dass der ganze Staat sagt, wir haben Geburtenrückgang und wie sollen wir unsere Steuern zahlen können, weil die Leute werden immer älter und so weiter und wir brauchen unbedingt mehr Kinder in Deutschland und dann hapert es aber an Kita und dann wissen die meisten Leute gar nicht, was Endometriose ist und würden sie da mehr Geld reinstecken, das wäre eigentlich auch, wenn man es mal von der politischen Seite sieht, so sehe es ich nicht, wäre es wirtschaftlich auch total smart, weil dann könnte man natürlich die Geburtenrate vorantreiben und könnte vielleicht unsere anderen Probleme lösen. Und einfach, dass so die Politik auch mal erkennt, dass da auch ein Zusammenhang ist. Das würde ich mir auch total wünschen. Das und dann dadurch halt auch bessere Behandlung. Das sind eigentlich meine Wünsche. Aber die sind so groß. Wenn ich das ausspreche, denke ich mir so, um Gottes Willen, jetzt macht sie politische Kritik. Das ist ja Katastrophe. Aber so ist es. Ne?
Ein Beitrag dazu, dass sich Sachen ändern. Dinge aussprechen.
Ja, das stimmt.
Und welche Rolle spielt deiner Meinung nach das soziale Umfeld bei der Unterstützung von Endometriose-PatientInnen? Also gab es vielleicht bestimmte Reaktionen oder Erfahrungen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Also die soziale Unterstützung ist ein so wichtiger Faktor. Ich habe Psychologie studiert und die soziale Komponente ist so essentiell für Menschen mit Erkrankungen, um aufgefangen zu werden. So, weil man hat ja diese ganzen Symptome und es geht einem ja schon so kacke. Und dann wünscht man sich einfach mal jemanden, der einen sieht und der einen wahrnimmt. Und der sagt, ey, ich verstehe dich gerade und ich kann dich jetzt hier gerade unterstützen. Und das ist wirklich so wichtig. Es ist super schwierig, weil in der Regel wissen die Leute das nicht, was Endometriose ist. Und man muss es ihnen erst erklären. Aber wenn man mit Leuten zusammenlebt, dann wird das sehr schnell anschaulich, weil man vielleicht 2 Tage lang vor Schmerzen nicht das Bett verlassen kann. Und einfach zu sehen, dass es wirklich was schmerzhaft ist oder auch wenn es nicht schmerzhaft ist, es ist etwas, was einen belastet. Und das zu sehen und zu sagen so, ey, wenn Emily heute mal glutenfreie Nudeln machen will, weil das ihr besser tut, also weil es ihrem Bauch einfach damit besser geht und damit auch ihrem Unterleib, dann machen wir glutenfreie Nudeln. So. Die Diskussion gibt es bei uns zu Hause Gott sei Dank gar nicht, weil mein Partner auch sehr bewusst ist, was solche Themen betrifft. Ich hatte da so Glück gehabt. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Leute, die das einem absprechen wollen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich das nicht so stark in meinem Umfeld habe. Aber auch einfach darum, weil ich es halt auch ausspreche. Ne? Also mein Content dreht sich ja auch viel darum. Und die Leute wissen, wenn sie mir reiß dich mal zusammenkommen, dann wissen sie, dass es richtig Stress gibt.
Zu Recht, auf jeden Fall.
Eine besondere Erfahrung hatte ich tatsächlich. Die war Anfang dieses Jahres. Und zwar zusammen mit meinem Papa, weil wir nämlich einen Urlaub gemacht haben, quer durch Italien und Österreich, haben wir uns ans Auto gesetzt und haben das so mit Arbeit verknüpft, weil wir da auch ein paar Meetings hatten. Und ich habe meine erste Periode, nachdem ich die Hormontherapie abgesetzt habe, in diesem Urlaub bekommen. So, wow. What are the odds? Ich wusste gar nicht, wie schmerzhaft das ist. Ich wusste nicht, ob was passieren wird. Ich hatte auch nichts dabei. Ich habe immer Periodenunterhosen an. Die hatte ich nicht dabei. Ich hatte nichts dabei. Wir waren wirklich in so einem mega kleinen Hotel irgendwo in Kärnten, wo ich herkomme. Da sind die Leute auch noch teilweise ein bisschen von vorgestern. Das heißt, wenn ich da irgendwo gesagt hätte, hätte jemand was gegen Endometriose, wäre es so auf gar keinen Fall. Also in dem Bereich, wo ich jetzt speziell war. Und dann lag ich in diesem Bett und habe meinem Papa gesagt, Papa, ich brauche ganz dicke Binden. So sehen die aus. Ich habe ihm Screenshots geschickt und meinte so, die gibt's hier beim Supermarkt um die Ecke. Bitte geh da hin und kauf mir die. und wirklich diese dicken. Mhm. Und er so, okay, kein Problem. Hat mir schon so Schmerzmittel gegeben, was ultra nett war. Und dann kam er zurück und meinte so, ja, also ich habe jetzt das gefunden, das ist alles, was ich gefunden habe. Ich hoffe, das ist okay. Und das waren so riesen Tampons und so eine ganz dünne Binde. Und ich war so, oh Papa, das war nicht, was ich mir vorgestellt habe. Aber er meint es ja nur gut. Ja. Und er hat dann aber auch verstanden, was es ist. Und er ist dann wirklich, den ganzen Tag haben wir damit verbracht, durch die Einkaufshäuser durchzulaufen und mir überall irgendwelche Periodenunterhosen zu kaufen. Und dann bin ich auch in dieses doofe Einkaufscenter-Klo gegangen, habe mich da umgezogen. Und das war alles schrecklich. Aber da war er so supportive. Aber da habe ich auch wirklich so gemerkt, Mann, ey, so, der weiß ja nicht mal, was das ist, wie das aussieht. So, woher soll das denn auch? So, das war nie ein Berührungspunkt, den wir jemals hatten. Er wusste immer, dass ich das habe und er wusste auch, wie ich dagegen vorgehe. Aber ich halte ihm ja nicht eine riesen Binde unter die Nase und sage, so Papa, und die lege ich mir dann rein und da blute ich dann und das wechsle ich viermal am Tag. So, das macht man ja nicht. Und das war wirklich so ein spezielles Erlebnis, was ich total toll fand, weil er sich so Mühe gegeben hat und dann wirklich den Effort gezeigt hat auch. Aber auch, wo ich mir gleichzeitig gemerkt habe, so, boah, so, das, wir müssen das ändern. Also wir müssen wirklich teilweise Männer einfach auch mal irgendwo hinsetzen und sagen so, jo, it's real. Und wenn man sagt, man hat eine schlimme Periode, dann muss es auch beim Arbeitgeber zum Beispiel gesehen werden. Wir haben immer noch super viele Männer in Führungspositionen. Die müssen einfach mal wissen, was das für ein Schmerz ist. Es gibt jetzt diese Simulatoren.
Ja.
So einfach nur, damit man mal das versteht und sieht, okay, ja, vielleicht ist die Person dann nicht so leistungsfähig. Also das ist so jetzt großgezogen, nicht auf meinen Vater bezogen, sondern einfach so auf diese Gesellschaft. Finde ich so wichtig, dass wir einfach da ein bisschen mehr Verständnis für haben.
Dann war das bestimmt ein guter Bonding-Moment für dich und deinen Vater.
Ja, richtig toll. Und er versteht es jetzt auch immer richtig, wenn ich ihm sage, so, ich habe gerade Endoschmerzen. Dann ist er immer so, oh nein, das ist ja super doof. Und kann sich jemand um dich kümmern und so. Ich bin so, ja, alles gut.
Vielleicht für HörerInnen, denen es ähnlich geht. Was hilft dir denn bei Schmerzen?
Ich kann ja mal so mal durchgehen.
Ja.
Also bei mir ist es so, ich habe immer Wärme auf meinem Bauch. Immer während den Schmerzen. In Form von einer Wärmflasche, entweder einer normalen. Ich habe auch so einen Koala, den man sich so um den
so
Bauch
umbindet.
Genau, den hat mir mein Freund zum Beispiel geschenkt. Oder auch diese Wärmepflaster aus der aus den Drogeriemärkten. Die sind auch super, persönlich. Das hilft mir. Dann hilft mir Frauentees, unterschiedliche. Davon trinke ich auch en masse. Eigentlich darf man davon nicht so viele trinken, aber das ist mir in dem Moment dann egal. Mir hilft Magnesium total, hochdosiert, wirkt sehr entkrampfend. Was mir tatsächlich auch super hilft, ist weiterhin meine Routine durchzuziehen mit der TCM, mit meinen Supplements, mit meinem Probiotika, weil wenn ich meine Tage habe und das ist dann, es hängt mit dem Darm zusammen und dann sieht es wirklich schlecht aus. Also auf der Toilette sieht es dann wirklich, das will man nicht sehen. Und deswegen das auf jeden Fall weitermachen, das hilft mir enorm. Und sich diese Tage so ein bisschen rauszunehmen, um ein bisschen sanfter mit sich zu sein, das hilft mir auch richtig doll. Und Schmerzmittel, muss ich leider sagen, nach wie vor. Das ist ein großes Thema. Auch Schmerztherapie gibt es auch übrigens als Möglichkeit, dass man die macht zur hormonfreien Behandlung. Dass man wirklich zu SchmerztherapeutInnen geht, die einen optimal einstellen, weil wir ein Schmerzgedächtnis haben. Und ganz oft, wenn Menschen mit Endometriose in die Menopause kommen, haben sie weiterhin Beschwerden, weil das Schmerzgedächtnis noch aktiviert ist. Das heißt, es ist auch super wichtig.
Zum Abschluss vielleicht, was möchtest du anderen Frauen mitgeben, die gerade total unsicher sind, wo ihre Schmerzen herkommen, ob sie Endometriose haben oder ob sie zum Arzt gehen sollten, also die irgendwie gerade noch nicht wissen, was Sache ist und vielleicht überfordert sind?
Erstmal, ihr seid nicht alleine, wirklich nicht. Es gibt so viele Personen da draußen, die Schmerzen haben, so viele Frauen, die damit zu kämpfen haben. Erstmal, keine Panik. So, das ist das erste Mal. Keine Panik. Notieren, wann die Schmerzen da sind, wo die Schmerzen sind. Ich weiß, es ist unfassbar nervig, diese Sachen aufzuschreiben, aber es hilft wirklich, einfach mal zu lokalisieren, in sich reinzufühlen, wo ist das? So, das ist das allererste, was ich machen würde. Dann würde ich gucken, wie sieht's eigentlich gerade generell um meinen Körper aus? Bin ich gerade sehr gestresst? Oder, ja, eigentlich sind wir alle immer gestresst, let's be real. So, das ist so kacke, wenn immer alle sagen, es liegt am Stress. Und man denkt sich so, ja, okay, aber wir leben halt auch in einem urbanen Feld. So. Aber das würde ich auf jeden Fall gucken, wie geht's dir gerade so von deinem Umfeld? Ist psychisch alles in Ordnung? Es können auch viele Sachen psychosomatisch sein. Das ist auch ein super wichtiger Faktor. Was auch super hilfreich ist, wenn man sich unsicher ist, ob es Endometriose sein könnte, ist von der Endo-App gibt es eine KI, ein KI-basiertes Tool, das einem dabei hilft, herauszufinden, ob man eventuell Endometriose hat. Und diese KI ist gefüttert mit dem Wissen von ÄrztInnen und auch von denen entwickelt und von ExpertInnen entwickelt. Die ist unfassbar toll. Also die würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man das mal abchecken will. Dann würde ich nochmal gucken auf das Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten, weil das ist auch ein großes Thema. Das kann nämlich auch diese Unterleibsschmerzen, auch diese Bauchschmerzen, weil es ist alles in dieser Bauchregion angesiedelt. Das kann auch zum Beispiel eine Zöliakie sein oder so. Also es gibt, das ist eine, wie heißt das nochmal, Glutenunverträglichkeit? Ja, ne? Also es gibt so viele unterschiedliche Faktoren. Man muss echt ein bisschen abklopfen und dann aber auch wirklich sich trauen und zu den Ärzten gehen und sagen, ey, ich hab da was und da ist was und ich spüre das und sich nicht abwimmeln lassen. Und wenn einem der Frauenarzt nicht hilft, dann ins Endometriosezentrum oder generell gucken, ob der Frauenarzt oder die Frauenärztin geschult ist auf dieses Thema. Ich kann das Thema Endo-App wirklich einfach nur empfehlen, weil die haben so viel gesammeltes Wissen, auch die Endometriose-Vereinigung, die sind unfassbar toll mit ihrem Internetauftritt und da sich einfach mal schlau machen. Und man kann auch in Betroffenengruppen gehen. Also ich habe eine Betroffenengruppe zum Beispiel gegründet, die ist auch, bei mir kommt man über meine Insta-Bio, nee, wie heißt das, diesen Link da, da kommt man drauf. Und da sind auch Leute, die noch nicht wissen, ob sie Endo haben, sondern es geht halt um den Austausch, um den Betroffenen-Austausch, dass man Leute hat, mit denen man drüber reden kann, weil man fühlt sich einfach damit so schrecklich alleine. Und das ist man einfach nicht.
Vielen, vielen Dank, dass du ja dir heute Zeit genommen hast, deine Geschichte mit uns zu teilen. Und deine Tipps auch super wertvoll, die packen wir euch natürlich in die Shownotes. Vielen Dank, Emily.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ein Fact to Snack. Eine Freundin von mir hat mir mal erzählt, dass ihr Frauenarzt zu ihr meinte, bei Endometriose hilft genau eine Sache, eine Schwangerschaft. Und sowas Ähnliches hat ja Emilys Arzt auch zu ihr gesagt. Und dieser Mythos hält sich wirklich ziemlich hartnäckig, weshalb ich hier einmal kurz darüber sprechen wollte. Direkt vorab, es gibt Stand jetzt leider keine Heilung für Endometriose und es gibt auch keine wissenschaftliche Grundlage für diese Aussage. Während einer Schwangerschaft verändern sich die Hormonspiegel, was zu unterschiedlichen Schmerzempfindungen nach einer Geburt führen kann. Manchmal kann auch das Stillen die Rückkehr der Symptome verzögern. Aber nur, wenn häufig genug gestillt wird, um den Menstruationszyklus zu unterdrücken. Eine Schwangerschaft kann also, genau wie eine Hormonbehandlung, die Endometriose vorübergehend unterdrücken, sie aber nicht heilen. Und ein Kind in die Welt zu setzen, ist keine Behandlung, sondern eine höchstpersönliche Lebensentscheidung. Ihr merkt also, es gibt noch viel zu wenig Forschung zu dem Thema. Deshalb ist es besonders wichtig, so oft wie möglich darüber zu sprechen. Frankreich ist übrigens das erste europäische Land, das eine Strategie zur Bekämpfung der Endometriose-Erkrankung entwickelt hat. Im Januar 2023 kündigte die Regierung ein Forschungsprogramm in Höhe von mehreren Millionen Euro an. Okay, das war's für heute und wie immer ein großes Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr bei Spotify zuhört, nehmt doch gerne mal an der Umfrage unter dieser Folge teil. Mich würde interessieren, ob ihr euch schon mal mit dem Thema Endometriose auseinandergesetzt habt. Außerdem freue ich mich wie immer sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und 5 Sterne dalasst. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schickt sie mir doch gerne an podcast@hör.one. Ansonsten bis nächste Woche.